Wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen, Jakobus Kapitel 1. Und Verse 5 bis 8 dienen uns heute als Predigttext. Jakobus 1, Verse 5 bis 8. In den vorhergehenden zwei Predigten habe ich schon manches zum Hintergrund des Briefes gesagt, zum Brief des Jakobus. Ich möchte heute etwas hinzufügen. Erstens will ich darauf hinweisen, dass der Name Jakobus die griechische Version des jüdischen Namens Jakob ist. So, das heißt, diesen Brief hat ein jüdischer Mann mit dem Namen Jakob geschrieben. Und er schreibt diesen Brief, und das ist das Zweite, was ich erwähnen möchte. Er schreibt diesen Brief an Juden, die Jesus Christus als ihren Heiland angenommen haben. Wir nennen sie heute messianische Juden, die aber aufgrund der Verfolgung zerstreut wurden in dem ganzen Römischen Reich. So, und nun eben auch, viele von euch haben das ja auch mitgemacht, als Flüchtlinge irgendwo zu sein. Das ist keine einfache Situation und das können wir uns besonders auch für diese Gruppe von jüdischen Christen vorstellen, die dann ins Römische Reich irgendwo geflohen sind, um dort dann zu leben. Das war aber der Hintergrund eben dieses Briefes. Und die Bibellehrer meinen, dass die Verfolgung, aufgrund deren dann diese Gruppe der Juden aus Judäa oder aus Jerusalem geflohen sind, die gewesen ist, die 44 nach Christus stattfand unter dem Herodes Agrippa den Ersten. Und das ist genau die Zeit, über die wir gemeinsam nachdenken in unseren Bibelstunden. Erinnert ihr euch, Apostelgeschichte 12, ein Jakobus wird hingerichtet, Petrus wird verhaftet, soll auch hingerichtet werden, Engel kommt und Petrus wird befreit und so weiter. Viele Bibellehrer meinen, das war genau dann die Verfolgung, die dort angefangen hat, die dazu bewirkte, dass die Gemeinde dann fliehen musste aus Jerusalem in die anderen Städte. Das ist also der Hintergrund des Briefes. Es war also nicht eine bestimmte Gemeinde, an die der Brief sich richtet, sondern es war eine Gruppe von Menschen, ja, die irgendwo im Römischen Reich gelebt haben. Das heißt, dieser Brief ist eigentlich ein Rundbrief, ja, der nicht ein Problem der Gemeinde anspricht, wie zum Beispiel in Korinth, sondern er ist eben an diese geflohenen jüdischen Christen, an diese geflohenen jüdischen Christen gerichtet. Wenn wir den Jakobusbrief lesen, und ich bin mir sicher, viele von euch haben den nicht nur einmal gelesen, sondern mehrere Male gelesen, dann habt ihr sicher auch gestaunt, wie praktisch eigentlich dieser Brief ist. Ja? So, wir können uns zum Beispiel nicht mit den Problemen, die die Gemeinde in Korinth hatte, identifizieren. Ja, mit dieser abgrundtiefen Unmoral, die dort in der Gemeinde herrschte. Ich brauche nicht dazu zu sagen, wir wissen, worum es geht. Oder wir können uns damit nicht identifizieren, Probleme zu haben, das Götzenfleisch zu essen. Wir kennen das nicht. Ja? Aber das, was Jakobus schreibt, die Dinge, die Jakobus anspricht, mit denen können wir uns sehr, sehr gut identifizieren. Ja? So sagt Jakobus zum Beispiel oder spricht über Anfechtungen. Wer von euch kennt so etwas nicht? Jeder von uns kennt das. Unser Leben ist manchmal voll von Anfechtung. Ja? Oder das, was Jakobus über die Zunge schreibt. Kleines Übel. Ja? Ich darf nicht von euch sprechen, ich gucke immer auf mich selbst, muss aufpassen, was ich sage. Ja? Wir kennen das alle. Oder was wir auch zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 2 finden, wo Jakobus sagt, denn wir alle straucheln oft. Überlegt einmal, was Jakobus hier sagt. Erinnert ihr euch, was ich in den letzten Predigten gesagt habe über den Jakobus, dass der Kirchenvater Eusebius über diesen Jakobus gesagt hat, er ist der heiligste Mensch seiner Generation. Und er sagt, er schließt sich mit ein. Wir straucheln oft. Und dann verstehen wir, wenn einer der so vorbildhaft gelebt hatte, so heilig gelebt hat, der gebetet hat wie kein anderer, sodass seine Knie Hornhaut hatten, sagt, wir straucheln oft, kann ich dann sagen, ich strauchle nicht? Ich habe eine bestimmte Grenze der Heiligkeit erreicht, das geht weiter nicht, das wäre natürlich überheblich. So wie wir können uns damit identifizieren, was Jakobus sagt. Ja? Und ich habe für die längste Zeit überlegt, Mensch, das wäre eigentlich ein gutes Überthema gewesen über den Jakobusbrief, ein Brief an die Strauchelnden. Und das sind wir alle. Das sind wir alle. Und wir sehen, dass in diesem Brief an die Strauchelnden Gott Ratschläge gibt durch den Jakobus, wie wir zu leben haben, wie wir mit diesen Dingen umzugehen haben, die an uns herankommen. Ja, und dann, was ist das Erste? Was ist das Erste, was wir dann in diesem Brief lesen? Wir lesen über die Anfechtung. Ja? Jakobus, ein Vers, ja, schreibt er zum Gruß und dann geht's los. Der kommt sofort zur Anfechtung. In Vers 2 lesen wir sofort, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, für pure Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Stellt euch mal vor. Und das geht dann so weiter. Bis Vers 12, schaut einmal, was da gesagt wird. Es wird gesagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Wir hören uns das an und denken, oh, ach du meine Güte. Ja, wir sehen hier ein Fortschreiten von purer Freude zur Glückseligkeit im Verlauf von etlichen Versen. Das heißt, die Anfechtung sollte eigentlich etwas sehr Positives bewirken in uns. Und wir sehen das oft nicht. Warum nicht? Wir werden heute darüber sprechen. So, von lauter Freude kommen wir zu der Glückseligkeit in Vers 12. Ja, und die Glückseligkeit, das Wort, was hier gebraucht wird, ist das Wort Makarios. Das Wort kennen wir sehr gut aus der Bergpredigt, aus den Glückseligpreisungen des Herrn Jesus. Ist dasselbe Wort. Ja, und das wollen wir doch sein. Wir wollen doch glückselig sein. Und was ist der Hintergrund dieses Glückseligseins in Gott? Jakobusbrief sagt uns, es ist interessanterweise die Anfechtung. Ja, so haben wir das einzuordnen. Und das Wort Makarios oder glückselig sein heißt eigentlich richtig übersetzt, überaus glücklich zu preisen. Überaus glücklich zu preisen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte das sein. Ich möchte das sein in meinem Leben, ein Mensch, der überaus glücklich zu preisen ist. Natürlich weiß ich, dass meine Sünden vergeben worden sind, aber ich kämpfe doch jeden Tag gegen die Sünde. Ich falle immer und immer wieder auf die Nase, habe dumme Gedanken, ja, und dies und jenes und vergeude meine Zeit und. Ja, ich möchte glückselig sein, weil ich im Gehorsam leben will. So, heute wollen wir gemeinsam das ansprechen, was wir als Menschen des Glaubens weiter ganz praktisch machen müssen, wenn wir in die Anfechtung kommen, wenn wir den Anfechtungen ausgesetzt sind. Und ich lese uns einmal den Text 5 bis 8. Ja, das ist ein Abschnitt, über den ich gemeinsam mit heute mit euch nachdenken wollte. Aber ich denke, ich werde nicht weiterkommen wie bis Vers 6. Möglicherweise werde ich noch den 6. Vers mit uns betrachten. Sonst muss ich zwischendurch unterbrechen, aber das ist nicht schlimm. Die Lektion, die uns in Vers 5 gezeigt wird. Ihr Lieben, wenn wir diese Lektion lernen, ganz praktisch lernen, wenn wir das praktisch auch ausleben in unserem Leben, das ist schon viel. Ich lese. Lest bitte mit, Verse 5 bis 8. Das Wort Gottes sagt uns, wenn aber jemand, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, so wundert euch nicht, wenn das ein bisschen anders steht, Elberfelder Übersetzung, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, den Menschen, der danach fragt, und sie wird ihm gegeben werden. Das ist eine wunderbare Verheißung, ihr Lieben. Vers 6. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denkt nicht, denn jener Mensch, also der Zweifler, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet in allen seinen Wegen. Soweit der Text. Ja? So, wie verhalten wir uns als Menschen des Glaubens in der Anfechtung, in den Prüfungen? Ja? Erstens wird uns gesagt, wir erachten es für lauter Freude. Verse 2 bis 4, wir haben darüber in der letzten Predigt gesprochen, vor 2 Wochen. Zweitens, was tun wir? Wir bitten in dieser Anfechtung, worum? Um die Weisheit Gottes. Verse 5 bis 8. So, und deshalb lesen wir auch hier, wir schauen in den Text und wir sehen, zweiter Befehl an uns als Menschen Gottes, uns wird gesagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott. Vielleicht haben einige von euch gestaunt, waren ein bisschen überrascht, das zu lesen, wenn jemand von euch Weisheit mangelt. Und wir fragen uns, okay, gibt es vielleicht solche, die genug Weisheit haben, um das einzuordnen? Ja? Zum anderen, schaut einmal, um welche Weisheit geht es hier eigentlich? Geht es um die Weisheit, die mir mangelt, eine Suppe zu kochen, Borscht zu kochen. Ja, mir mangelt es an Weisheit, Borscht zu kochen, weil ich nichts vom Kochen weiß. Aber deshalb brauche ich nicht zu Gott zu gehen und ihn zu bitten, gib mir bitte Weisheit, damit ich weiß, wie ich Borscht kochen kann. Ich gehe zu meiner Frau. Und die hat ein wunderbares Rezept. Die hat schon ein paar Mal Borscht gekocht. Und auch wenn unsere Kinder den Borscht nicht mögen, ich liebe ihn. Ja, ich brauche nicht, um zu Gott zu kommen, um Weisheit zu bitten, wie man Borscht kocht. Und wenn wir den Text Zusammenhang sehen, ist natürlich einfach zu erkennen. Es geht um die Weisheit in der Anfechtung. Ja, das ist eigentlich der Zusammenhang. Wem die Weisheit mangelt, die Anfechtung richtig zu verstehen, richtig einzuordnen, was tut er? Wir sagen, er geht zu einem Psychiater. Oder wir müssen Yoga machen, das sagen manche Christen auch. Yoga ist sehr, sehr wichtig für dein Leben. Nein, Yoga ist furchtbar. Das machen wir nicht, sondern wir wenden uns an Gott. So, es geht also um den Zusammenhang, im Zusammenhang um die Anfechtung. Wenn euch Weisheit mangelt, im Zusammenhang eurer Anfechtung, was immer es ist, gesundheitliche Anfechtung, Anfechtung mit anderen Menschen, Anfechtung, was immer es ist. Wo gehen wir hin? Wir gehen zu Gott. Ja, und das macht Sinn. Und wie ist das mit den Anfechtungen? Ihr kennt das ja auch. Die kommen vom heiteren Himmel. Die melden sich nicht an, die schreiben uns kein Telegramm und sagen, pass auf Ed, in 2 Wochen komme ich. Ja, und dann hast du Probleme. Ja, da und da und da. Nein, die kommen aus heiterem Himmel. Man denkt sich, na Mensch, ich bin doch ein guter Mensch. Ich liebe meine Frau, ich behandle sie freundlich, ich schlage sie nicht. Ja. Ich gehe zur Kirche, ich gebe meinen Obolus, also ich opfere, ich bete. Woher kommt das, dass ich nun angefochten werde? Warum, womit habe ich das verdient? Das ist oft, was wir sagen. Womit habe ich das verdient? Habe ich oft genug gesagt, muss das bekennen. Und in all diesen Fragen ist es von Bedeutung, dass wir uns an Gott richten. Ja, das ist, was die Schrift sagt. Er ist derjenige, der Weisheit, diese geistliche Weisheit, die wir brauchen, in solchen Angelegenheiten der Anfechtung tatsächlich dann auch dem Menschen, der im Glauben steht, gibt. Und etwas Seltsames, wie gesagt, finden wir auch, nachdenkend über diese erste Aussage, wenn es aber jemanden an Weisheit mangelt. Wir denken, naja, vielleicht gibt es wirklich solche starke Christen, reife Christen, geistliche Christen, die diese Weisheit schon haben. Ich darf nicht von anderen sprechen. Ja, deshalb lasse ich, ich spreche immer von mir, aber ich lasse in dieser Angelegenheit jemand anderes sprechen, nämlich den Prediger Spurgeon. Er hat in einer seiner Predigt das folgend ausformuliert. Er sagt, wenn oder schreibt, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt. Und dann sagt er, es gibt kein Wenn in dieser Angelegenheit. Denn ich bin mir sicher, dass es mir fehlt. Spurgeon. Und dann sagt er, was weiß ich schon? Wie kann ich meinen eigenen Weg leiten? Wie kann ich andere Menschen anleiten? Und dann sagt der Herr, ich bin angefüllt von Torheit und Weisheit habe ich nicht. So in anderen Worten sagt der Prediger Spurgeon, der in einer gewissen Weise für uns ja ein Vorbild ist, in seinem Leben, in seinem Dienst für Jesus Christus. Er sagt, er musste die Weisheit haben. Und genau das denke ich von mir auch. Ich kann nicht für jeden Christen sprechen, sondern nur für mich. Aber mir scheint es, dass wir alle tatsächlich diese Weisheit Gottes empfangen müssen, um unsere Anfechtung richtig einordnen zu können und diese mit purer Freude anzunehmen. Pastor Warren Wiersbe erzählte diese Geschichte, die sehr gut gerade auch in diesen Text hineinpasst. Er erzählte die Geschichte von einer Schwester aus seiner Gemeinde, die er betreut hat, die durch eine sehr, sehr schwere Zeit gehen musste. In kürzester Zeit hatte sie selbst einen Schlaganfall bekommen und war gelähmt. Ihr Mann wurde durch gesundheitliche Komplikationen blind und lag im Krankenhaus im Sterben. Und Wiersbe nach einem Sonntag ging auf diese Schwester zu und sagte ihr, dass er für sie betet. Dann war er überrascht. Er war sehr überrascht, als sie zurückfragte, was er denn genau betet. Und Wiersbe sagte, ich bete Gott und bitte Gott, dass er dich besonders stärkt in dieser schwierigen Situation. Und diese Schwester, diese leidgeplagte Schwester, bedankte sich bei dem Pastor Wiersbe und dann sagte sie folgendes, Pastor, bitte bete für noch etwas. Bitte bete, dass ich die Weisheit habe, die Lektion dieser Prüfung in meinem Leben nicht zu verpassen. Und Wiersbe war überrascht und dachte sich, diese Schwester hat die Bedeutung des 5. Verses aus Jakobus 1 sehr gut verstanden. Und für uns gilt dasselbe. In jeder Prüfung unseres Lebens. Unsere Schwester Lewandowski hat das so schön, gerade in ihrem Zeugnis auch gesagt, durch welche Prüfung sie gehen musste. Ja? So beten wir und bitten wir Gott, dass er uns die Weisheit gibt, die Lektion unserer Prüfung zu erkennen und anzunehmen, sodass wir im Glauben reifen können, sodass wir tatsächlich zu solchen glücklich zu preisenden, überaus glücklich zu preisenden Menschen hier schon werden. So, wir schauen in den Text und wir stellen fest, dass sofort nach dem Befehl Gottes, was wir tun sollen, wir sollen beten, sofort nach diesem Befehl kommt die Verheißung. Die Verheißung Gottes. Wir lesen, so bitte er von Gott, der allen, ihr Lieben, wenn gesagt wird allen, wer ist denn ausgenommen? Niemand ist ausgenommen, der zu Gott aufrichtig kommt, im Glauben. Wer kommt denn zu Gott aufrichtig im Glauben? Nur solche, die zu Gott gehören. Wir als Kinder Gottes sind hier gemeint, nicht die Menschen allgemein. So bitte er von Gott, der allen, die ihn fragen, willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Das ist das Wort Gottes. Das denke ich mir nicht aus, das steht so in der Heiligen Schrift. So, was ist diese Verheißung Gottes? Gott gibt. Gott gibt. Und ein biblischer Beleg dafür ist das Buch des Hiob. Ja, wir kennen das Buch sehr gut und ich liebe das Buch des Hiob. Und der leidgeplagte Hiob sagte, und das können wir nachlesen, Kapitel 28, Vers 12 folgendes, er sagt, wo will man die Weisheit finden? Hier geht es wieder, nicht um die Weisheit, wie man eine Suppe kocht, sondern wie man das alles annimmt. Auch gerade in Hiobs Fall, wir wissen ganz genau, was ihm passiert ist, nicht? Wo will man aber die Weisheit finden? Dazu. Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist und sie wird nicht gefunden. Hört mal hin. Sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. So diese besondere Weisheit, die Anfechtung, die Prüfung unseres Lebens richtig einzuordnen, die finden wir nicht im Lande der Lebendigen. Diese Weisheit ist nur bei Gott zu finden, der willig gibt, denjenigen, die danach fragen. Vers 23 schreibt Hiob weiter, aber Gott weiß den Weg zu ihr, zu dieser Weisheit. Er allein kennt ihre Stätte. So, das hat also Hiob erkannt in seinem Leid. Die einzige Antwort dazu, zu seinem Leid, kann nur von Gott kommen. Und deshalb wendet er sich auch an Gott. Und auch wenn Gott ihm nicht alle Fragen beantwortet, wir wissen das, er beantwortet keine einzige Frage des Hiob, so hat Hiob doch etwas sehr, sehr Bedeutendes, etwas sehr, sehr Wichtiges gelernt. Und das war seine Lektion des Leides gewesen. Er sagt, Hiob 42, Vers 5, wir kennen diesen Vers sehr gut, bin mir nicht sicher, ob das noch sogar ein Lied dazu gibt. Ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das hat Hiob vorher nicht gesagt. Erst nachdem er durch seine Prüfung, durch sein Leid gegangen ist, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. So, hier geht es um eine besondere Gemeinschaft mit Gott, die Hiob vorher nicht hatte. Ja? Und das war die Lektion, die er lernen musste. Und schlussendlich war er wirklich solch ein Mensch, der überaus glücklich zu preisen war, auch wenn er durch diese sehr, sehr schwere Zeit gegangen ist. Oder gerade deshalb. Ja? Die Tiefe der Gemeinschaft und der Erkenntnis Gottes in seinem Leben hatte Hiob erst nach seinem Leiden. Erst dann, sagt er, ja, aber nun, nicht vorher, nun hat mein Auge dich gesehen. Ja, das war die Lektion, die er lernen musste und in die er dann praktisch auch hineingestellt wurde, in diese besondere Gemeinschaft mit Gott. Und so muss das auch mit uns sein. Wir stecken in den Anfechtungen, Prüfungen aller Art. Wir wenden uns an Gott und wir bitten, himmlischer Vater, gib mir nicht nur Durchhaltevermögen in dieser meiner Situation, sondern vor allem gib mir bitte die Weisheit. Die Weisheit, die ich brauche, um ja, aus dieser Prüfung, aus dieser Anfechtung zu lernen, vor allem zu lernen, dass du in allem souverän bist. So, was sagt das Wort Gottes dazu, warum wir zu Gott gehen sollen? Hiob sagt, bei ihm ist Weisheit, bei Gott ist Weisheit und Stärke, sein ist Rat und Verstand. So, wir gehen also nicht zum Psychiater, Psychologen oder irgendeinem Arzt, wir gehen unbedingt zu Gott. Warum gehen wir zu Gott? Römer 8, 32, hören wir noch einmal hin und lassen wir das Wort Gottes so tief in unser Herz einsinken, wie es nur geht, damit wir es wirklich verstehen, was die Wahrheit, was die Realität ist, in der wir als Kinder Gottes stehen. Römer 8, 32, es wird gesagt, er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wir wissen genau, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus Christus, nicht auch alles, was wir wirklich brauchen, schenken? Das ist eine gute Frage. Und alles, in diesem alles ist natürlich auch die Weisheit eingeschlossen, die wir haben müssen, hineingehend in die Anfechtungen oder steckend in den Anfechtungen. Und Gott gibt es. Gott gibt diese Weisheit. Er sagt, bittet darum, bittet darum. Und genau das müssen wir tun. Ihr Lieben, ich muss Sie unterbrechen und ich beende unsere Predigt, unsere Wortbetrachtung heute Morgen mit einer Illustration. Und dann wollen wir am nächsten Sonntag weitermachen, so der Herr will. Und wir leben mit Vers 6. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der in den Himmel kommt. Ist eine erfundene Geschichte, aber die ist doch ganz gut, die eignet sich ganz gut, um das zu erklären, was wir eben uns überlegt haben. So, er kommt in den Himmel und ein Engel wird ihm zur Seite gestellt und der Engel führt ihn herum und zeigt ihm die Herrlichkeit des Himmels, zeigt ihm die verschiedenen Dinge, die man so im Himmel finden kann. Und dann sieht der Mann ein Gebäude. Und der Engel geht an diesem Gebäude vorbei und sagt gar nichts. Und der Mann sagt zum Engel, oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Dieses Gebäude sieht eigentlich sehr schön aus. Was ist in diesem Gebäude? Na, der Engel sagt, na komm, ich will es dir zeigen. Dann gehen sie in das Gebäude rein und das Gebäude ist angefüllt mit Geschenken, ja? Die schön verpackt sind und die dann da gestapelt sind. Der Mann sieht sich das Ganze an und denkt, ein Gebäude im Himmel mit Geschenken, ich kann das nicht einordnen. Was ist das? So, er fragt den Engel, was bedeuten die Geschenke? Oh, sagt der Engel, das sind die Geschenke, die Gott eigentlich seinen Kindern geben wollte, die aber nie danach gefragt haben, die nie gebetet haben und Gott gefragt haben, dass er es ihnen gibt. Versteht ihr? Gerade auch im Zusammenhang dessen, was wir gemeinsam gelesen haben, ganz praktischer Hinweis, ganz praktischer Befehl Gottes für uns, an uns, wenn wir in Anfechtung sind, wenn wir in Prüfung sind, was sollen wir tun? Wir sollen beten, dass Gott uns Weisheit gibt. Und diese Weisheit, die dann von Gott kommt, ist wie ein gewaltiges Geschenk für uns, sodass wir tatsächlich zu Menschen werden, die überaus glücklich zu preisen sind. Und das wollen wir sein, zur Ehre Gottes. Amen.